Und wir wollen gemeinsam auf die Schriftlesung hören. Und zwar steht die in 1. Samuel 8, die Verse 4 bis 22. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. Und sie sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richten soll nach der Weise aller Heidenvölker. Dieses Wort aber missfiel Samuel, weil sie sagten: Gib uns einen König, der uns richten soll. Und Samuel betete zu dem Herrn. Da sprach der Herr zu Samuel: Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Wie sie es immer getan haben, von dem Tag an, als ich sie aus Ägypten herausgeführt habe, bis zu diesem Tag, in dem sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben, genauso tun sie es auch mit dir. So höre nun auf ihre Stimme, doch verwarne sie ausdrücklich und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Und Samuel sagte dem Volk, das einen König von ihm begehrte, alle Worte des Herrn. Und er sprach: Das wird das Recht des Königs sein, der über euch herrschen wird. Eure Söhne wird er nehmen und sie für sich einsetzen auf seinen Streitwagen und bei seiner Reiterei und damit sie vor seinem Wagen herlaufen und um sie sich als Oberste über 1000 und als Oberste über 50 zu bestellen und damit sie sein Ackerland pflügen und seine Ernte einbringen und damit sie ihm seine Kriegswaffen und seine Wagengeräte anfertigen. Eure Töchter aber wird er nehmen und sie zu Salbenmischerinnen, Köchinnen und Bäckerinnen machen. Auch eure besten Äcker, Weinberge und Ölbäume wird er nehmen und seinen Knechten geben. Dazu wird er den Zehnten von eurer Saat und von euren Weinbergen nehmen und ihn seinen Hofbeamten und Knechten geben. Und er wird eure besten Knechte und Mägde und Burschen und eure Esel nehmen und sie für seine Geschäfte verwenden. Er wird den Zehnten eurer Schafe nehmen und ihr müsst seine Knechte sein. Wenn ihr dann zu jener Zeit schreien werdet über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu jener Zeit nicht erhören. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören und sprach: Das macht nichts. Es soll dennoch ein König über uns sein, damit auch wir seien wie alle Heidenvölker. Unser König soll uns richten und vor uns herziehen und unsere Kriege führen. Da nun Samuel alle Worte des Volkes gehört hatte, redete er sie vor den Ohren des Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel: Höre auf ihre Stimme und setze einen König über sie ein. Und Samuel sprach zu den Männern von Israel: Geht hin, jeder in seine Stadt. Wir wollen auf die Predigt hören.
Bringen wir gerne auch noch das Tablet. Dann kann ich zumindest versuchen, ein bisschen weiter zu klicken. Ich habe eben schon gesagt, wenn ich das jetzt hier mache und dann vergesse, weiter zu klicken, dann muss die Damaris für mich zwischendurch weiter klicken. Damit ihr auch alle seht, was ich mal noch in die Präsentation hinzugefügt habe. Einen wunderschönen guten Morgen von mir. Ich wurde eigentlich traurigerweise jetzt mehrfach darauf angesprochen, dass ich hier vorne im Anzug stehe. Das hat einen Grund. Zum einen hat es den Grund, dass ich mich mit dem Olaf mal darüber unterhalten habe, wie gehen wir eigentlich in den Gottesdienst? Begegnen wir nicht eigentlich dem Schöpfer der ganzen Welt? Und sollten wir uns da nicht eigentlich entsprechend kleiden? Und das war für uns so ein Moment, wo wir dachten, ja, das ist voll diese eine coole Seite. Und auf der anderen Seite gehen wir in den Gottesdienst und begegnen unserem Papa. Und wieso sollte ich nicht auch in Jogginghose meinem Papa begegnen? Ich habe den Eindruck, ich habe mich mehr auf die eine Seite sonst positioniert, weshalb ich jetzt ein bisschen häufiger darauf angesprochen wurde, wie ich hier vorne stehe. Aber gerade dieses Thema von heute, Jesus Christus, unser König, da habe ich gedacht, ey, das ist es wert. Da möchte ich mich auch entsprechend kleiden, um einfach diese Ehre nach oben wiederzuspiegeln. Weil Gott es wert ist, weil Jesus es als unser König wert ist. Genau, deshalb ein kurzes Vorwort. Ich stehe nicht ohne Grund hier so und ich will keine neue Kleiderordnung für mich hier präsentieren, dass ich jetzt immer im Anzug hier vorne stehen muss. Aber ich dachte, gerade heute ist es ein guter Tag dafür. Ich habe im Vorfeld ein bisschen viel recherchiert in dem gesamten Themenkomplex des Werk Christi. Und diese Predigt ist, wie gesagt, eben schon eine kleine Predigtreihe eigentlich. Und heute soll es erstmal um den König gehen, um Jesus Christus, unseren König. Aber ich will euch ein bisschen mitnehmen in den Grund, warum das für mich nochmal wichtig gewesen ist. Und dafür habe ich euch einen Text mitgebracht, den ich euch vorlese und den ihr mitlesen könnt. Kann es nach all dem für uns heute einen Sinn haben zu sagen, dass Jesu Tod uns erlöst hat? Ja, aber zunächst einmal möchte ich nochmal unterstreichen, Jesu Tod an sich ist sinnlos. Der Tod kann uns nicht erlösen. Erlösend ist nicht der Tod. Erlösend ist nicht der Tod am Kreuz. Erlösend ist allein die Liebe Gottes. Tod ist sozusagen das Gegenteil von Gott. Gott steht für Leben und nicht der Tod erlöst. Aber im Leiden und Sterben des Gerechten aus Nazareth zeigt sich uns in besonderer Weise diese Liebe Gottes. Das ist ein Zitat, dem ich nicht zustimme. Wie fühlst du dich, wenn du das hörst? Fühlst du dich vielleicht angegriffen? Fühlst du ein bisschen Unverständnis? Vielleicht bist du schon dein Leben lang Christ und hast immer geglaubt, hey, der Tod von Jesus am Kreuz, der war notwendig, damit ich meine Schuld verliere. Und jetzt sagt jemand, der Tod ist sinnlos. Ist doch völlig logisch, wenn uns das auch auf tiefer emotionaler Ebene, vielleicht sogar existenzieller Ebene angreift. Die Frage ist aber, wie reagieren wir, wenn wir sowas lesen, wenn wir sowas hören, wenn jemand das in einem Gespräch vielleicht auch uns sagt? Reagiere ich konfrontativ? Was erzählst du mir für einen Quatsch? Bist du völlig irre? Oder, hey, wenn du sowas sagst, dann bist du kein Christ. Vielleicht fallen dir sogar schon einzelne Bibelverse ein, die du demjenigen erstmal vorsagen kannst oder dem du die zeigen kannst, hier, aber das steht doch in der Bibel, das ist nicht so, wie du sagst. Vielleicht rennst du aber auch einfach weg, weil du denkst, Hopfen und Malz verloren, was soll's. Oder du bist total überfordert und fragst dich schon in der Situation, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Also wollte ich gar nicht, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Und für mich war es eine Mischung aus allem, als ich das gelesen habe. Und mir ist nochmal neu bewusst geworden, wie wichtig es ist, dass wir uns immer mehr mit Gottes Wort auseinandersetzen, dass wir auch qualitativ antworten können in Gesprächen und dass wir das, was wir sagen, auch gut erklären können. Wir könnten uns natürlich in so Situationen, wenn wir in die Gespräche kommen, darauf verlassen, hey, der Heilige Geist wird uns das rechte Wort geben. Das ist so, daran glaube ich, daran halte ich fest. Aber es würde ja trotzdem gar kein Problem für uns darstellen, wenn wir uns im Vorfeld darauf vorbereiten, wenn wir im Vorfeld uns einfach mit Gottes Wort auseinandersetzen. Denn das Spannende ist auch, in Johannes 14, Vers 26 steht es drin, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wenn also der Heilige Geist uns die richtigen Worte geben kann, uns erinnern würde, dann heißt es nicht, dass das das Einzige ist, sondern er wird uns auch lehren. Das heißt, wir sollten uns mit dem Thema beschäftigen, um einfach sprachfähig zu sein. Und das ist mein Anliegen mit dieser kleinen Predigtreihe. Ich will euch helfen, sprachfähig zu werden, mehr über dieses Erlösungswerk, was Jesus für uns getan hat, sagen zu können. Ich will euch helfen, in Gesprächen das besser darstellen zu können. Und vielleicht kommt noch das ein oder andere Neue dazu. Und das sind eben diese drei Bereiche, in die ich das unterteilen möchte. Das ist, was das gesamte Erlösungswerk angeht, wahrscheinlich nicht alles, aber schon mal ein Anfang. Und wenn ihr davon noch nie gehört habt, von diesem dreifaltigen Amt von Jesus Christus, dann ist das überhaupt kein Problem, weil deshalb machen wir das jetzt. Und wenn ihr davon schon mal gehört habt, ist das auch kein Problem, weil dann könnt ihr sehr gut prüfen, ob das, was ich sage, auch tatsächlich dem Wort Gottes entspricht. Und an der Stelle auch noch mein kurzer Disclaimer am Rand. für mich ist Gottes Wort die Bibel. Sie ist von Menschen geschrieben worden, sie ist an Menschen in einer bestimmten Zeit und Kultur geschrieben worden, aber sie ist vollständig inspiriert. Gott hat alles geführt, dass das, was drin steht, auch drin stehen sollte. In meiner Auslegung versuche ich immer darauf zu achten, dass ich nicht das hineinlege, was den Aussagen zu den Menschen dieser Zeit entgegensteht. Und auch nicht dem entgegensteht, was in dem Rest der Bibel steht. Das ist der Maßstab, mit dem ich versuche, die Bibel auszulegen. Und dabei suche ich mir zum einen Unterstützer, also Kommentare, die mir dabei helfen. Aber auf der anderen Seite gucke ich auch, was Leute sagen, die das anders auffassen. Einfach um zu hören, wie gehen die denn mit den Fragen um. Und damit man das auch gut und vernünftig voneinander trennen kann und dass ihr auch wirklich einen Mehrwert davon habt, lade ich euch jetzt nochmal ganz kurz ein zu einer Zeit der Stille. Wirklich vor Gott zu treten, vor Jesus Christus, unserem König, zu treten und ihm alles abzugeben, weil er der Herrscher ist. Jesus, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, dass du zu Rechten Gottes sitzt. Ich danke dir, dass du herrschst, dass du derjenige bist, der uns durch und durch kennt. Und wir wollen dir alles hinlegen. Nimm alles weg von uns, was uns irgendwie noch ablenkt. Und schenk uns eine volle Aufmerksamkeit auf dich und dein Wort. Mach uns deutlich, was du uns sagen willst, was jetzt gerade wichtig ist. Und lass alles andere einfach verblassen. Amen. Jesus Christus, unser König. Wenn ihr noch nie davon gehört habt, dann ist es vielleicht mal eine gute Frage zu stellen, woher kommt eigentlich dieses Denken, dass Jesus König ist? Und das fängt tatsächlich schon in der Bibel an verschiedenen Punkten an. Zum Beispiel, wenn Jesus selber fragt, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Und Petrus antwortete und spricht zu ihm, du bist der Christus. Und wir alle haben das ja immer im Kopf, Jesus Christus. Und das ist ja kein Nachname, sondern Christus ist der griechische Begriff für Gesalbter. Und in dem Fall ist Messias auch der hebräische Begriff für den Gesalbten. Und darüber kommt dieses Denken, denn im Alten Testament gab es unterschiedliche Salbungen, das einmal kurz vorweg, aber ganz besonders gab es eben die Salbung des Königs. Und dazu einfach ein kleiner Vers zum Thema Saul. Samuel nahm den Krug mit Öl und goss es auf sein Haupt und er küsste ihn und sagte, so hat der Herr dich nun zum Fürsten über seinen Erbteil gesalbt. Also da wird ganz deutlich, der erste König von Israel wird gesalbt. Und auch David wird im Endeffekt gesalbt, 1. Samuel 16. Und der Herr sprach zu Samuel, wie lange willst du um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sein soll? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich zum Bethlehemiter Isai senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Da sandte er hin und ließ ihn holen, und er war rötlich und hatte schöne Augen und ein gutes Aussehen. Und der Herr sprach, es ist auf, salbe ihn, denn er ist es. Da nahm Samuel das Ölhorn, salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Und auch eine für mich sehr, sehr spannende Geschichte. Und wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann lest es mal. Weil da wirklich viel Spannung drin ist, als Salomo gesalbt wurde. Nur der kleine Ausschnitt, wo Salomo gesalbt wird. Und der Priester Zadok holte das Ölhorn aus dem Zelt und salbte Salomo. Und sie stießen ins Horn und alles Volk sprach, es lebe der König Salomo. Und alles Volk zog hinter ihm her. Und das Volk blies auf Flöten und sie freuten sich mit großer Freude, sodass die Erde fast von ihrem Geschrei barst. Nochmal, bitte, bitte, lest diese Geschichte von der Salbung Salomos, weil ich finde es total spannend, wie diese Reihenfolge stattfindet, weil Gott eigentlich ja schon ziemlich präzise gesagt hätte, Salomo soll derjenige sein, der den Tempel baut. Aber ich will das nicht vertiefen. Lest es nochmal. Die Bibelstelle habt ihr ja da. Nochmal kurz zurück. Grundsätzlich werden auch andere gesalbt. Also das passiert immer mal wieder. Aber speziell diese königliche Salbung ist wichtig. Und weil es sich hier nicht um irgendeinen König drehen sollte, sondern um denjenigen, den Gott David versprochen hat. Gott hat nämlich mit David einen Bund geschlossen. Ich weiß nicht, ob ihr das so vor Augen habt, aber wir sehen das unter anderem in 2. Samuel 7, der Vers 11b, die habe ich jetzt nicht aufgelistet. So verkündet dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus machen wird. Vers 14, ich will ihm ein Vater sein und er soll mir ein Sohn sein. Wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder züchtigen. Und Vers 16, dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Und dein Thron soll feststehen für ewig. Und auch David hat diese Versprechen, die Gott ihm gemacht haben, nochmal irgendwie festgehalten in Psalm 110. Spruch des Herrn für meinen Herrn. Setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Relativ eindeutig beschreibt die Bibel das, dass dieses irdische Königtum, von dem wir eben schon gehört haben, was die Israeliten gefordert haben, in die Brüche ging. Und das liegt hauptsächlich daran, dass die Könige nicht dem Beispiel von David gefolgt sind. David war nicht schuldlos, David hat nicht immer alles richtig gemacht, das ist klar. Aber auf der anderen Seite hat David immer den Fokus auf Gott gelegt. Er hat ein Herz, was auf Gott ausgerichtet war. Anders als es dann die Könige im Folgenden gemacht haben. Und es hat tatsächlich angefangen bei Salomo, der sich von seinen 1000 Frauen hat überzeugen lassen, Altäre für deren Götter zu bauen. Also wenn du irgendwann mal glaubst, die Sünde betrifft mich nicht mehr, hältst du dich vielleicht auch für weiser als Salomo. Aber es soll eben einen König geben, der ewig herrscht, der immer da ist. Und das war jetzt nur eine kleine Zusammenfassung der vielen Bibelstellen, die das beweisen. Aber ich möchte mit euch jetzt noch einen kurzen Sprung machen. Was ist denn überhaupt ein König? Was sind denn die Rechte der Könige? Ich meine, wir leben heutzutage in einer Gesellschaft, wo die Monarchie eigentlich mehr zu Klatsch und Tratsch beiträgt als vieles andere. Gerade wir in Deutschland sind davon relativ weit entfernt. Deshalb will ich noch mal ein bisschen spezifischer darauf schauen. Der König, den Israel wollte, sollte über sie richten. Die Richter waren aber eigentlich Menschen vorher, die von Gott eingesetzt waren. Also Gott hatte Menschen bestimmt, die gewisse Dinge tun sollten, die er mit seinem Geist geführt hat. Und die sollten das Volk ganz bewusst wieder zurück zu Gott führen. Und jetzt wollte das Volk aber einen König, der über sie herrscht, der über sie richtet, wie das auch bei den anderen Nationen der Fall ist. Und dann ist es eben spannend zu schauen, welche Rechte hat denn der König dann? Also ist man sich überhaupt bewusst, worauf man sich da einlässt, wenn man diese ganzen Forderungen stellt? Und dazu, ein bisschen klein, aber es ist viel Text, das ist der Nachteil von automatisch generierten Folien, aber da kommt ihr bestimmt mit klar. Und er sagte, dies wird das Recht des Königs sein, der über euch regieren wird. Eure Söhne wird er nehmen, um sie für seine Wagen und seine Gespanne einzusetzen, damit sie vor seinem Wagen herlaufen, um sich zu Obersten über 1000 und zu Obersten über 50 zu bestellen. Damit sie seine Acker pflügen und seine Ernte einbringen und damit sie seine Kriegsgeräte und seine Wagengeräte anfertigen. Und eure Töchter wird er zu Salbenmischern, zum Kochen und zum Backen nehmen. Und eure besten Felder und Weinberge und Olivengärten, die wird er nehmen und seinen Knechten geben. Und von euren Kornfeldern und euren Weinbergen wird er den Zehnten nehmen und ihn seinen Kämmerern und Beamten geben. Und eure Knechte und eure Mägde und eure besten jungen Männer und eure Esel wird er nehmen und sie in seinen Dienst stellen. Von euren Schafen wird er den Zehnten nehmen und ihr müsst seine Knechte sein. Die Bibel beschreibt ganz klar, was die Rechte eines Königs sind. Ein König, der kann alles gefühlt fordern. gegenüber einem König hast du eigentlich gar keinen Anspruch auf irgendetwas. Der kann das Beste nehmen, was er möchte. Und an dem Punkt wird es spannend. Was für ein König wird denn dann gewählt? Ist denn jeder König automatisch in der Position, dass er sich all das Beste unter den Nagel reißt? Oder würde ein guter König eine andere Absicht haben? Würde ein guter König die Absicht haben, sein Volk entsprechend zu versorgen und zu beschützen? Tatsache ist, er hat eben diesen Spielraum. Und wir haben das eben schon gehört, es gab eigentlich auch schon einen König, bevor es einen König gab in Israel. Und da wollen wir nochmal kurz reinschauen. Der Herr aber sprach zu Samuel: Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Gott selbst war König über Israel. Er war derjenige, der Herrscher war über dieses Volk. Das war sein Erbteil. Aber das Volk Israel, und es zieht sich durch die Geschichte durch, hat das immer wieder verworfen. Und was macht Gott? Der eigentlich doch gnädig ist. Er gibt ihnen tatsächlich, was sie wollen. Zeigt aber, an erster Stelle muss einer stehen bleiben, nämlich Gott selbst. Als ihr aber saht, dass Nahasch, der König der Söhne Ammon, gegen euch zog, sagtet ihr zu mir: Nein, sondern ein König soll über uns herrschen, obwohl doch der Herr, euer Gott, König ist. Und nun siehe, da ist der König, den ihr erwählt und den ihr erbeten habt. Denn siehe, der Herr hat einen König über euch gesetzt. Wer kann denn Könige einsetzen? Es ist doch Gott, der weiterhin die Macht hat. Er steht über diesem König und er hat ihn doch eingesetzt. Deshalb ist der wahre König immer noch Gott. Und ein König, der über das Volk Israel herrschen sollte, der sollte das wissen. Der sollte wissen, nicht er ist der Oberste, sondern Gott bleibt der Oberste. Nicht mir gebührt die Ehre, sondern Gott gebührt die Ehre. Ich führe das Volk nicht, um mich zu versorgen, sondern um Gottes Willen zu tun. Und das war in der Geschichte, die das Volk Israel hatte, nicht immer unbedingt der Fall. Stattdessen ist aber Jesus Christus König. Und ich will euch ein paar Bibelverse nochmal weitergeben, die für das Ganze relevant sind. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er diese ausgegossen, was ihr seht und hört. Denn nicht David ist in die Himmel aufgefahren. Er aber selbst sagt: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter dem Schemel, zum Schemel deiner Füße. Das ganze Haus Israel soll nun zuverlässig erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Zu welchem der Engel aber hat er jemals gesagt: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße? Denn er muss herrschen, bis er alle seine Feinde unter seine Füße gelegt hat. Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Jesus Christus ist König und er sitzt zur Rechten Gottes. Und es passt zusammen mit all dem, was wir sonst in der Bibel finden. Denn das alles waren Anspielungen auf eben diesen Psalm 110, wo David das auch nochmal festgehalten hat, was Gott ihm damals schon offenbart hat. Die Frage ist aber eigentlich ja, wieso ist das relevant, dass Jesus auch König ist? Und es ist deshalb relevant, weil Jesus Christus nur König sein kann, weil er wahrer Gott ist. Nur er kann dieser ewige König sein, weil er Gott ist, weil er auch dieser versprochene Retter ist, weil er der Gesalbte ist und er derjenige ist, der herrscht. Wäre er nicht Gott, dann wäre er nicht dieser versprochene Erretter. Er wäre nicht derjenige, der uns wirklich erlösen könnte. Aber Jesus Christus ist König und deshalb herrscht er und deshalb wird er wiederkommen, bis diese Verheißung auch erfüllt ist. Bis, dafür gehe ich nochmal zurück, die Feinde gemacht wurden zum Schemel seiner Füße. Und das erleben wir heute, dass es noch nicht der Fall ist. Wir erleben heute noch, dass es anders ist. Aber es hat natürlich auch Auswirkungen auf uns, wenn wir das jetzt irgendwie wahrnehmen. Weil Jesus Christus der Sieger ist, kann er überhaupt erst regieren. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung und die Vergebung der Sünden. Wir sind befreit, weil er den Fürsten dieser Welt besiegt hat. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichtet. Und auch in Philipper 2 wird es deutlich, was die Sünde im Menschen eigentlich macht. Habt ihr diese Gesinnung in euch, die auch in Christus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein? Aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er dem Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach, wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus Christus, der wahre Gott, wurde Mensch, vollständiger Mensch. Er hat sich selbst erniedrigt, um zu dienen. Er hat alle Schuld auf sich genommen und diese Herrlichkeit, die unseren König Christus ausmacht, diese Herrlichkeit, die wird dann ganz besonders deutlich, indem er uns erlöst. Und die Bibel spricht ganz klar davon, er steht hoch oben, über all dem Staub der Welt, hoch über jede anderen Autorität, die wir Menschen haben könnten, steht dort oben unser König. Und was heißt das jetzt praktisch für dich? Wenn Jesus Christus König ist, dann hat er auch alle Rechte eines Königs. Wenn er regiert, wenn er diese hohe Autorität hat. Und dann ist die Frage, wessen Anweisungen willst du eigentlich folgen? Wenn Jesus Christus unser König ist, dann sind wir eigentlich doch auch ihm zur Treue verpflichtet. Und wenn Jesus sagt, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie zu bewahren, was ich euch geboten habe, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters, müssten wir dem doch auch folgen. Und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat hinzu, und da er wusste, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete, das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Müssten wir uns daran nicht halten? Und das zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Wenn Jesus sagt, Gott zu lieben ist das Erste und den Nächsten zu lieben ist das Zweite, sollten wir das nicht auch wirklich tun? Man könnte sagen, wir haben eigentlich gar keine Wahl, weil genau das die echte Unterordnung ist, die die Größe unseres Königs würdig wäre. Und natürlich ist es nicht leicht, nur weil ein König über uns herrscht, heißt es nicht, dass wir auch wirklich all das tun. Aber die Frage, die man sich immer wieder stellen sollte, ist, wem dienst du? Unter wessen Herrschaft stehst du eigentlich? Wenn wir wirklich Christus nachfolgen wollen, dann müssen wir auch bereit sein, unser Leben umzukrempeln. So herrscht nun nicht die Sünde in euren sterblichen Leib, dass ihr seine Begierden gehorcht, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch Gott selbst zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter Gnade. Welche Auswirkungen hat es auf dich, dass Jesus Christus König ist, dass er Sieger ist? Schon im Alten Testament wird ganz oft von einem König gesprochen. Der Gesalbte, der versprochen wurde, der herrscht in Ewigkeit. Und dieser erwartete König, das ist Jesus Christus. Das ist unser Erlöser, das ist der Messias, der Christus, der König. Er hat uns wirklich erlöst und er sitzt zu Rechten Gottes und er herrscht. Die Frage für dich ist, wem willst du dienen? Ich will dich einladen, dass du Jesus dienst, dass du Jesus folgst. Und ich will dich einladen, dass du das zulässt, dass du mit Jesus Christus an deiner Seite, geführt vom Heiligen Geist, der Sünde in deinem Leben den Kampf ansagst. Und warum? Damit Gott auch die Ehre hat, die ihm gebührt. Damit Jesus als König offenbart wird. Und dass wir als Stellvertreter seines Reiches den Menschen gut dienen können. Ich möchte euch einladen, zum Abschluss noch ein Gebet zu sprechen. Dazu lade ich euch ein, aufzustehen und danach singen wir noch die Gnade. Jesus, du bist unser Herr, du bist unser König. Du hast so viel für uns aufgegeben, und hast uns so viel ermöglicht. Und eigentlich stehen wir tief in deiner Schuld. Du bist unser König, weil du der Sieger bist. Und deshalb möchte ich dich bitten, dass du uns das immer wieder bewusst machst. Dass es diesen Teil in uns gibt, der ja, zum Dienst ruft. Der Sünde den Kampf ansagt. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, das richtig einzuordnen in unseren Alltag. Dass wir dir dienen. Und dass wir den Menschen in unserem Umfeld dienen, damit du die Ehre bekommst, die auch die auch zusteht. Schenk uns den richtigen Blick für das, was in unserem Leben gerade dran steht. Amen.